Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Dienstag, der 9. Dezember und wir sprechen über die Reformpläne bei der Deutschen Bahn, den neuen BMW-Chef und was Anleger bis zum 15. Dezember nicht vergessen dürfen. Mein Name ist Sina Osterholt und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Ja, die Börsen weltweit sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ereignisarm, hoffnungsvoll, ernüchternd oder abwartend. Und das Ganze wieder von vorne. Wie schon gestern sind die großen Indizes rund um den Globus mal ein bisschen im Plus, mal dann wieder leicht im Minus. Mehr als 0,5% geht es aber nicht hin und her. Immerhin, der DAX liegt stabil über 24.000 Punkten, ging heute mit 24.154 Zählern dann aus dem Handel. Aber alles ist von der 1%-Marke, damit wir endlich Bier bekommen, weit weg. Ich hatte noch nie Bier. Mal wieder.
Ja, ist lange her tatsächlich. Aber wir Anleger haben einen großen Vorteil gegenüber den beiden Hauptfiguren Estragon und Wladimir in dem weltberühmten Theaterstück von Samuel Beckett, Godot kommt, am Mittwochabend, und zwar in Form von Jerome Powell. Dann tritt der Fed-Chef endlich vors Pult und verkündet den Zinsentscheid der US-Notenbank. Und dann kann das Börsenleben endlich wieder weitergehen.
Aber immerhin steht die Welt nicht völlig still. Es passiert wenigstens einiges bei den Unternehmen. In Deutschland war heute vor allem die Aktie von ThyssenKrupp Talk of the Town. Denn der Stahlkonzern macht endlich wieder Gewinn, nämlich 532 Millionen Euro verdienen die Essener im abgelaufenen Jahr. Nach einem Verlust von fast 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr.
Gefeiert wurde an der Börse aber nicht. Die Aktie von ThyssenKrupp verlor rund 6%. Denn der Ausblick auf das neue Jahr war ziemlich mies. ThyssenKrupp werde wieder in die roten Zahlen rutschen und einen negativen Cashflow erwirtschaften, hieß es.
Und um 6% ging es mit der Ray-Ban-Mutter Essilor Luxottica bergab. Denn Google hatte eine eigene KI-Brille für jedermann für nächstes Jahr angekündigt. Der Markt ist heiß umkämpft und Luxottica ist Partner von Meta für deren smarte Brille.
Wirtschaftspolitisch die gewichtigste Meldung kam mal wieder aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump will Nvidia erlauben, seine besseren H200 KI-Chips in China an bestimmte Abnehmer zu verkaufen, wenn die USA 25% vom Erlös bekommen. So geht heutzutage Wirtschaftspolitik in den USA. Ob die Volksrepublik bei dem Manöver groß mitmacht, ist aber noch offen. China arbeitet ja massiv an eigenen KI-Chips, um unabhängig von den USA zu sein. Der Nvidia-Aktie half der Stunt nicht wirklich, die liegt aktuell 1,7% niedriger.
Und für Europas Rüstungswerte ging es heute auch mal dank einer großen Reihe von neuen Aufträgen wieder bergauf. Die Bundeswehr bestellt nämlich Munition in größerem Umfang bei Rheinmetall. Norwegen erweitert seinen U-Boot-Auftrag bei TKMS. Renk sichert sich einen neuen Deal in Holland und Rolls-Royce liefert Kampfpanzermotoren. Alle genannten Rüstungsaktien lagen heute im Plus. Am deutlichsten natürlich TKMS mit 6,8% und tatsächlich auch Hensoldt, obwohl Hensoldt gar keine neuen Deals zu verkünden hatte.
5% waren es bei Hensoldt. Boeing hat heute auch Zahlen geliefert. Der Luftfahrthersteller feiert im November 164 neue Flugzeugbestellungen. Fast die Hälfte davon sind für den Megajet 777X. Emirates ist wiederum der größte Kunde. Airbus hat dagegen mit Qualitätsproblemen bei Rumpfteilen für den A320 zu kämpfen und musste seine Auslieferungsziele für dieses Jahr nach unten korrigieren.
Doch trotz der starken Nachfrage bei Boeing ging die Aktie direkt nach Verkündung der Zahlen um etwa 1% wieder nach unten, weil eben die Investoren die vorsichtige Produktionssteigerung der 737 MAX und auch einige Stornierungen im Blick haben.
Es bleibt also noch ein bisschen offen, wer da jetzt mittelfristig die Nase vorn haben wird. Zuletzt war das ja eindeutig Airbus. Boeing hat dann ein Stück weit wieder aufgeholt. ist eh relativ spannend, finde ich, wenn man eine Branche hat, in der zwei Hersteller so klar dominieren und man quasi kein Monopol, sondern ein Duopol hat.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
The bigger picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Was auch sonst bei dieser Rubrik, ich habe mal wieder negative Nachrichten. Nachdem der Bundesverband der deutschen Industrie in der vergangenen Woche schon Alarm geschlagen hat, kommen heute auch die Maschinenbauer mit einer Schreckensmeldung zum Jahresende daher. Der Branchenverband VDMA rechnet nämlich für dieses Jahr mit einem Produktionsminus von 5%.
Das vierte Quartal wird das 12. Minusquartal für die deutschen Maschinenbauer in Folge sein. Damit ist die Situation jetzt vergleichbar mit der schweren Rezession Anfang der 90er Jahre, sagt VDMA-Präsident Betram Kavlat. Der Maschinenbauer ist das Rückgrat der deutschen Industrie. Immerhin gibt es aber ein zartes Pflänzchen Hoffnung, darüber reden wir ja auch immer gerne. Für nächstes Jahr rechnet der Verband mit einer Mini-Erholung mit einem Produktionswachstum um 1%.
Aber das ist alles zu wenig, um den großen Aufschwung ausrufen zu können. Deswegen fordern auch die Maschinenbauer im Land endlich richtige, tiefgreifende Reformen. Sonst lasse sich eben nicht verhindern, dass immer mehr Forschung, Produktion und damit auch Innovation das Land verlassen.
Konkrete Forderungen gibt es auch. Die Unternehmenssteuern müssten schneller als geplant gesenkt werden, die Wochenarbeitszeit flexibilisiert und das Renteneintrittsalter erhöht werden. Wir stehen im globalen Wettbewerb mit Ländern, in denen es auch viele kluge Köpfe gibt, die länger arbeiten und deren Unternehmen deutlich weniger Steuer zahlen müssen, sagte der VDMA-Präsident.
Und natürlich fordern auch die Maschinenbauer ein Ende immer neuer bürokratischer Hürden. Denn die Bürokratie hängt wie ein Mühlstein um den Hals der Firmen, das sagte zumindest Kavlat. Das bindet Zeit und Geld, das natürlich besser in Forschung investiert werden kann.
Und wo wir gerade beim Wettbewerb mit dem Ausland sind, gestern hatten wir ja von der kräftigen Erholung der chinesischen Exporte gesprochen und den Handelsüberschüssen des Landes, vor allem gegenüber Europa. Wenn also trotz der geopolitischen Lage die Chinesen wieder fast 6% mehr Waren in die Welt exportierten, kam die deutsche Wirtschaft auf ein Exportplus im Oktober von sage und schreibe 0,1%.
Wow.
Aber hey, das war der zweite Plusmonat in Folge und Volkswirte hatten für einen Rückgang der Ausfuhren gerechnet. Muss man sich dran klammern.
Ja, und in Richtung China sanken die Exporte übrigens um 5,8%, weil das Reich der Mitte viele Waren mittlerweile selbst herstellt, die es früher von uns bezog. Bezugnahme Maschinenbau sozusagen. Einzig auf unsere europäischen Handelspartner können wir uns noch verlassen. Die Exporte in die EU-Staaten stiegen nämlich um 2,7%.
Wir wollen ja nicht nur meckern und den Finger in die Wunde legen. Immerhin kommt die Regierung wenigstens bei der Bundeswehr voran. Wie Bloomberg berichtet, bereitet die Regierung gerade das größte Beschaffungspaket vor, das es je in einer einzelnen Sitzung im Bundestag durchgewunken hatte.
Nächste Woche soll dann der Haushaltsausschuss Bestellungen der Bundeswehr im Umfang von 52 Milliarden Euro bewilligen. Der Löwenanteil von 22 Milliarden Euro ist für die Grundausstattung der Soldaten vorgesehen, also von Bekleidung bis zur persönlichen Ausstattung. Außerdem sollen auch Schützenpanzer und Luftverteidigungsraketen geordert werden.
Und wo wir gerade schon mal loben, auch die Europäische Union bringt etwas Sinnvolles auf den Weg. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich darauf, dass das Lieferkettengesetz abgeschwächt wird. Künftig sollen die Regeln nur noch für große Konzerne mit mindestens 5000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten. Parlament und Mitgliedsländer müssen dem Vorschlag aber noch zustimmen.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Ja, Evelyn Paller ist noch keine 100 Tage im Amt und schon legt sie los. Sie ist die neue Chefin der Bahn, also die Nachfolgerin von Richard Lutz. Der hatte natürlich eher Chaos als Pünktlichkeit gebracht. Was denkst du, Jo? Zu wie viel Prozent ist dein Zug dieses Jahr pünktlich gekommen?
Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Bei mir war es relativ gut. Aber insgesamt, ich würde sagen, aus persönlicher Sicht 80-90% vielleicht.
Das nennt man gut heutzutage.
Ja, aber das wird auch nicht der Durchschnittswert sein. Jedenfalls, die Deutsche Bahn wird unter Paller jetzt ordentlich umgebaut. Das alte Sanierungskonzept S3. Paller schmeißt es weg. Stattdessen setzt sie auf Verantwortung vor Ort. Das heißt, wer mit den Zügen, Gleisen und Fahrgästen arbeitet, soll auch entscheiden. Die großen Zentralen in Berlin oder Frankfurt brauchen wir künftig weniger, sagt Paller.
Christian Böttker, das ist ein Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der findet das ziemlich sinnvoll. Denn unter Lutz wusste niemand so richtig, wer zuständig ist, wenn dann mal wieder ein Zug ausfällt. Jeder zeigte auf den anderen, Toiletten, Speisewagen, Instandhaltung, alles getrennt. Es gab Chaos pur. Jeder kennt es, auch ich als jahrelange Zugpendlerin. Und bei dir ist es ja bestimmt auch nicht anders, du bist ja auch schon viel gependelt.
Ja, das schon, aber was Chaos angeht, wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen die glückliche Ausnahme. Die Gewerkschaften reagieren unterschiedlich auf die Pläne. Die EVG findet die Idee gut, die GDL lobt Paller sogar. Sie geht direkt in die Produktion und fragt, was schiefläuft, heißt es bei der GDL. Gleichzeitig will Paller Führungsposten streichen. Fast die Hälfte unterhalb des Vorstandes könnte wegfallen.
Ja, das wird nicht eingefallen, denke ich.
Oh ja, da ist Widerstand vorprogrammiert. Die EVG verhinderte schon, dass Dirk Grompt Chef von Infrago wird, gegen den Willen des Verkehrsministers. Wer die Verwaltung verschlankt, muss mit Protest rechnen. So war das schon immer.
Kurzfristig ist zwar Geld da, 107 Milliarden Euro stehen nämlich im Sondervermögen bereit, aber ab 2028 könnte es ziemlich eng werden. Fachkräfte fehlen, Bauunternehmen können Projekte nicht schnell genug umsetzen. Ja, die Planungssicherheit ist ziemlich entscheidend.
Und die Fahrgäste? Wann fahren die Züge endlich pünktlich? Da ist Geduld angesagt. Momentan kommt nur, und wir haben es vorhin angerissen, momentan kommt nur jeder zweite Fernzug pünktlich. Bis 70% erreicht sind, wird es noch Jahre dauern und Baustellen werden eher nicht weniger, sondern mehr.
Jeder zweite Fernzug, da bist du mit deinen 80% ja wirklich ein Glücksgriff.
Die ja auch nur geschätzt sind.
Okay. Ja, und die Vorschriften, die machen es natürlich noch schwerer, weil die Oberleitungen, die dürfen nicht mit den Leitern repariert werden. Stattdessen braucht man Spezialfahrzeuge, die kompliziert transportiert werden müssen. Und dadurch ist es weniger produktiv. Es gibt längere Sperrungen. Das ist genau das Problem.
Zusammengefasst könnte man also sagen, Paller hat wirklich viel zu tun. Sie muss die Anzahl der Führungskräfte verringern, Entscheidungen nach unten verlagern, den Fahrplan stabilisieren und das gegen den Widerstand im Konzern. Für uns Fahrgäste heißt es leider, wir müssen uns weiter in Geduld üben.
Wer noch mehr über ihre Pläne bei der Deutschen Bahn wissen möchte, kann natürlich wie immer die aktuelle Analyse von unserer Kollegin Susanne Stephan bei Focus Plus lesen. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Den 15. Dezember müsst ihr euch auf jeden Fall ganz dick im Kalender anstreichen, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Bis dahin könnt ihr bei eurer Bank eine Verlustbescheinigung beantragen. Klingt erstmal trocken, ist aber extrem wichtig für die Steuer, vor allem für Anleger.
Ja, und warum ist das so? Ganz einfach. Die Banken verrechnen die Verluste bei Aktien, ETFs und Co. normalerweise automatisch mit euren Gewinnen, außer bei mehreren Depots. Jo, wie viele Depots hast du eigentlich?
Ich habe tatsächlich nur eins. Ich mag das eher übersichtlich, aber ich verstehe auch, wenn jemand mehr als ein Depot hat, zwei oder drei oder noch mehr, weil es ja bei den unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Vorteile gibt. Wie ist das bei dir, Sina?
Ich habe auch nur ein Depot, deswegen brauche ich mich nicht um den 15. Dezember kümmern.
Bei wem das anders ist, wer mehrere Depots hat, vielleicht auch im Ausland, bei dem klappt die automatische Verrechnung nicht unbedingt. Da müsst ihr nämlich selbst aktiv werden und genau dafür gibt es die Verlustbescheinigung.
Und wenn ihr dann die Frist noch verpassen solltet, ist das natürlich gar nicht schlimm. Die Bank überträgt nämlich die Verluste dann einfach ins nächste Jahr. Dann könnt ihr sie eben erst 2026 nutzen.
Wer in Bitcoin oder andere Kryptos investiert, bei dem gelten eigene Regeln. Gewinne müsst ihr nur versteuern, wenn Kauf und Verkauf innerhalb eines Jahres liegen. Alles darüber ist steuerfrei.
Aber wie kriegt man eigentlich diese Bescheinigung? Online geht's meistens am schnellsten, geht aber auch natürlich per E-Mail. Es ist ganz einfach, den Antrag stellen und fertig.
Aber eben bis zum 15. Dezember. Wer mehrere Depots hat, sollte da echt aktiv werden, kann euch am Ende eine nette Steuerersparnis bringen.
Und wer noch mehr Steuertipps für das Jahresende wissen möchte, der sollte unbedingt den neuen Artikel unserer Kollegin Martina Simon lesen. Das ist eine absolute Steuerexpertin.
Den findet ihr wie immer auf Focus Plus.
Der Kopf des Tages.
BMW hat einen neuen Chef, Milan Nedeljković. Überraschung. Er übernimmt den Vorstandsvorsitz von Oliver Zipse am 14. Mai nächsten Jahres. Und ja, das ist schon ein ziemlich großer Brocken Verantwortung, den er da tragen wird.
Nedeljković ist eher der ruhige Typ. Der Star bei BMW ist nämlich das Auto, nicht der Manager. Mein Kollege Peter Steinkirchner hat ihn für die neue Geschichte bei Focus Plus getroffen. Er wirkte wie jemand, der nur sein Auto sauber aus der Waschanlage fährt, tiefenentspannt, mit allem im Griff. Aber glaub mir, hinter der Ruhe steckt eine Menge Organisation, Planung und auch Druck.
Nedeljković kam 1969 in Serbien zur Welt, kam mit 2 Jahren nach Deutschland, wuchs in Schwaben und Wuppertal auf und lebt jetzt mit Frau und 3 Kindern bei München. Er liebt Basketball, ist auch häufig bei Spielen des FC Bayern zu sehen und rudert gerne.
Ich gehe dann mal jetzt wieder vom Privaten ins Berufliche. Nedeljković ist ein BMW-Eigengewächs. 1993 ist er als Trainee gestartet, durch alle Werke und Posten gelaufen, immer an der Produktion dran. Leipzig, München, Ungarn, alle Stationen, die ihn vorbereitet haben für den Chefposten. 33 Jahre hat das gedauert. So alt bin ich noch nicht mal.
Ich tatsächlich auch nicht, da fehlt noch ein bisschen was. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn sich jemand so hocharbeitet im Unternehmen. Warum gerade Nedeljković? Da gibt es ja auch sicher noch andere Kandidaten. Weil BMW so tickt. Wer Produktion macht, wird irgendwann Chef. Das Muster haben schon Oliver Zipse, Harald Krüger und Norbert Reithofer durchlaufen. Und Nedeljković, Ingenieur, Promovierter, kennt nur BMW. Das passt perfekt ins System.
Und unter seiner Verantwortung entsteht gerade die neue Klasse. Also komplett neue E-Autos, neue Batterien und auch neue Fabriken. 10 Milliarden Euro steckt BMW in dieses Projekt. Das ist also nicht einfach nur ein neues Auto, das ist eine neue Ära.
Da fragt man sich natürlich, wie genau läuft das ab? BMW hat weltweit 37 Produktionsstandorte unter Kontrolle, arbeitet mit Partnern wie Nvidia, baut digitale Zwillinge der Fabriken und optimiert jeden Handgriff. Das Ziel, effizientere Autos, mehr Reichweite bei Elektroautos und Kosten runter. Und natürlich auch alles gleichzeitig.
Habt ihr schon mal überlegt, wie viele Hände, Roboter und Computer eigentlich nötig sind, um ein Auto zu bauen? Genau das dirigiert nämlich Nedeljković.
BMW setzt dabei weiter auf Deutschland. Neue Werke, Batteriezellenproduktion, Kompetenzzentren, alles hier. Aber Milan Nedeljković betont auch, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, sonst funktioniert das nicht.
Kurz gesagt, Nedeljković ist der Mann, der BMW durch die Elektrozukunft lenken soll. Eigengewächs, Ingenieur, Stratege und Organisator. Cool, ruhig, aber mit klarer Ansage, wer nicht mitzieht, bleibt nicht im Team.
Ich bin ziemlich gespannt, was BMW in den nächsten Jahren auf die Straße bringt. Die Bilder und die Konzeptcars, die es da gab, sahen da schon relativ vielversprechend aus.
Die Zahl des Tages.
Ja, die ist heute eine ziemlich traurige. Die Geringverdiener geben im Schnitt 64% ihrer Konsumausgaben für Wohnen und Lebensmittel aus. Also fast 2/3, das muss man sich mal vorstellen. Bei deutschen Haushalten mit wenig Geld, also mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro, sind das allein fast 800 Euro für die sogenannten Lebenshaltungskosten. Das teilt das Statistische Bundesamt mit.
Die Daten beziehen sich auf 2023 und stammen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die alle 5 Jahre gezogen wird und an der 2023 rund 54.000 private Haushalte teilgenommen haben. Der Zusammenhang ist eindeutig, je geringer das Einkommen ist, desto mehr gibt ein Haushalt für Wohnen und Lebensmittel aus. Natürlich anteilig und nicht absolut.
Im Schnitt über alle Haushalte machten die Lebenshaltungskosten 52% der Ausgaben aus. Bei Haushalten mit einem hohen Einkommen, also 5.000 Euro pro Monat und mehr, waren es nur 47%.
Denselben Zusammenhang gibt es auch mit den Ausgaben für Information und Kommunikation. Dazu zählen Internet- und Mobilfunkverträge, Streaming-Abos und der Kauf von Handys, Tablets oder Laptops. Haushalten mit geringem Einkommen bleibt damit weniger Geld für Verkehr, Freizeit oder Bekleidung.
Und bei den Posten ist es genau andersherum. Je mehr Einkommen ein Haushalt zur Verfügung hat, desto höher ist auch der Anteil von Verkehr, Freizeit oder Bekleidung an den Konsumausgaben.
Wie gesagt, das ist leider eine ziemlich traurige Zahl des Tages. Hoffentlich ändert sich da was bis zur nächsten Erhebung 2028. Da ist natürlich genau wie bei der Förderung für die Industrie jetzt vor allem die Politik gefragt. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Teilt, liked und abonniert den Podcast. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Oder wenn ihr eine Frage habt oder eine ausführlichere Meinung, dann schreibt uns gerne an missionmoney@focusmoney.de. Ansonsten einen schönen Feierabend und bis morgen.
Bis morgen.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.